Paulus betet, dass der Heilige Geist die Leser weise mache und ihnen immer wieder neues Licht in Offenbarung schenke. In Vers 18 sagt er, dass dabei einiges geschehen kann. Wenn der Heilige Geist ein solches Werk beginnt in uns zu tun, dann gehen einem die Augen auf. Er erzählt uns jetzt, was zu dieser Weisheit und dieser Offenbarung gehören kann. Nennt ganz besonders dreierlei, wofür uns die Augen aufgehen können und dass wir Neues erkennen und sogar wissen dürfen, mit Gewissheit. Wenn Gott uns etwas mitteilt, dann dürfen wir das wissen. Dann ist das nicht nur eine Meinung. Es gilt also, offene Augen zu bekommen. Von zu Hause aus sind unsere Augen blind. Wir sind sehr fleischlich, irdisch in unserem Wesen. Das Leibliche, das Irdische, unsere Umwelt packt uns, bannt uns. Unsere Augen werden kurzsichtig und wir haben es mit den Problemen des Alltags zu tun. Der Herr will uns davon befreien. Der Herr will uns in Neuland führen, in die Freiheit, mehr Vertrauen schenken, sodass wir gelassen und in Frieden unseren Weg, auch in Schwierigkeiten, gehen können. Der Apostel will, dass seine Leser offene Augen bekommen. Vers 18, wobei die Augen eures Denkens erleuchtet seien. Vielleicht steht in Ihrer Übersetzung Herzens. Nun, in einem gewissen Sinn ist das dasselbe, denn das Denken ist im Herzen und das Herz im Denken oder im Kopf. Also, was uns hier wichtig wird, ist, dass der Heilige Geist sein Werk tut in unserem Kopf, in unserem Denken. In unserem Herzen, das empfinden wir im Deutschen als etwas Weiches, ein Empfinden, etwas Seelisches vielleicht. Das ist nicht, was der Apostel meint. In der Bibel ist das Herz der ganze innere Mensch, Verstand, Gefühl, Willen, die ganze Persönlichkeit. Dazu gehört das Denken. Der Heilige Geist führt uns in unserem Denken. Nicht notwendigerweise in unserem Empfinden. Er will, dass wir mitdenken. In Kapitel 4 spricht er noch einmal von der Erneuerung des Geistes im Denken. Dort sollen wir fähig sein, göttliche Gedanken nachzudenken. Und der Apostel sagt, wenn der Heilige Geist durch sein Wort, durch das Evangelium, beginnt in unserem Herzen, unsere Augen aufzutun, dann werden wir überführt von dreierlei. Was ist das? Die Augen eures Denkens erleuchtet seien, um zu wissen, welches die Hoffnung seines Rufes und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft für uns sei. Welches die Hoffnung unseres Rufes, nicht Berufung, so steht es in den meisten Übersetzungen. Aber das gibt nicht wieder, was der Text im Grundtext sagt. Berufung ist zu stark vom Gedanken der Bestimmung belastet. Das ist nicht, was Paulus hier sagt. Das Wort im Griechischen ist ein ganz einfaches Wort und bedeutet ganz einfach rufen. Wir sind gerufen worden zu Jesus Christus. Wir haben diesem Ruf beantwortet, haben ihm gefolgt und sind seine Kinder geworden. Aber dieser Ruf setzt sich fort. Wohin ruft Gott? Nun, wenn wir verloren sind, wenn wir in Sünden leben, dann ruft er uns zu Jesus. Aber dieser Ruf zu Jesus ist ein Ruf zu einem ganz bestimmten Ort. Das erzählt uns Paulus im Philipperbrief. Er sagt uns, dass es ein Ruf zum Himmel. In einem alten Choral singt man: Mir nach spricht Jesus, unser Held. Ist Jesus unser Held, unser Erlöser geworden, unser Haupt, unser Hirte, dann geht er vor uns her und ruft, wie er die Schafe ruft, mir nach. Und wir folgen ihm. Wohin? In die Herrlichkeit. Dort pilgern wir, sind wir unterwegs. Und diesen Ruf, diese Zukunft ist eine herrliche Zukunft. Und dafür sollen uns die Augen aufgehen. Das ist Gottes Weisheit, das ist Gottes Offenbarung, die uns der Heilige Geist größer machen will. Uns sollen die Augen aufgehen für das, was vor uns liegt. Das sind himmlische Gedanken. Meint ihr nicht, dass wenn man die erfasst, dass man dann ganz anders an die Arbeit geht? In der Woche? In den Urlaub? Das sind himmlische Gedanken, die sind praktisch. Die machen etwas aus im Alltag, in den Schwierigkeiten des Alltags. Himmlisch gesonnene Menschen kommen besser zurecht hier auf der Erde, in den Schwierigkeiten dieser Welt. Wenn uns die Augen aufgehen für unsere Zukunft, wir bleiben hier nicht. Der Tod begegnet uns täglich. Immer wieder sterben Menschen. Wir wissen, wir werden sterben. Ich muss mir das sagen. Meine Zeit auf diesem Planeten ist begrenzt. Irgendwann liege ich in einem Sarg und nicht stehe ich nicht hier. Und darüber sollen wir nachdenken, das soll uns bewusst werden. Lehre uns, sagt Mose, zu bedenken, dass wir sterben müssen. Wir denken nicht genug daran. Wir wollten ein Ehepaar besuchen auf dieser Reise, das wird wohl nicht möglich sein. Meine Frau hat korrespondiert mit der Frau, hat irgendeine Äußerung gemacht. Und dann sagte die Frau, an das Sterben soll man nicht denken. Das sollte man vergessen. Ja, man sollte leben für den Tag. Typisch Weltmensch. Ja? Typisch. Und dann geht man blind in die Ewigkeit, in die ewige Dunkelheit. Und dort ist Zähne knirschen und heulen. Warum war ich so dumm hier auf dieser Welt? So wird man sich selbst anklagen, dass man nicht weise war. Aber das Wort Gottes macht uns weise und öffnet uns die Augen für eine Zukunft. Eine Zukunft mit einem Gott, mit dem wir versöhnt sind. Und wir brauchen keine Angst zu haben vor dem Tode. Wir dürfen in Frieden diesen Weg gehen, durchs dunkle Tal, wissend, dass der Herr uns dort begleitet. Die Herrlichkeit dieser Zukunft. Und auf der anderen Seite liegt diese Herrlichkeit. Wir haben keine Ahnung davon, wie herrlich diese Welt ist. Wir haben so kleine Blicke, die wir tun dürfen, anlässlich einiger Texte. Aber es bleibt immer noch ein großes Geheimnis. Unsere Lieben gehen dahin und wir fragen uns, was erleben sie jetzt? Eben hatten wir sie an unserer Seite, jetzt sind sie von uns gegangen. Ja, wohin? Was erleben sie? Wir fragen uns eine ganze Menge von Fragen und wissen es nicht. Aber wir wissen dieses, unser Herr ist da. Und es ist hell dort. Und es ist keine Sünde dort. Es ist nur Freude da. Das genügt. Uns sollen die Augen dafür aufgehen. Das heißt, wir sollen das auch zu schätzen wissen, dass wir eines Tages dorthin kommen. Gott hat uns gerufen und er ruft uns jetzt. Und wir wollen nahe bei ihm bleiben, damit er nicht zu weit weg ist am Tage des Todes und des Überschreitens des Jordans. Das Zweite, was der Herr uns, wofür der Herr uns die Augen auftun will, das ist der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Seines Erbes in den Heiligen. Vorhin, als er von der Geschichte des Heils sprach, in etwa Vers 11 und 12, dort hatte er von einem Erbe gesprochen, das wir angetreten haben, zu dem wir gekommen sind. Wir erben, wie die Kinder Israel, Sektoren, Gebiete, Stammesgebiete im Lande Kanaan erbten, als sie einzogen. Dasselbe Wort, derselbe Gedanke wird hier gebraucht. Dort losten sie, dort bekamen sie ihr Los. Und unser Los ist, dass wir eines Tages in dieser herrlichen Welt, in diesem himmlischen Kanaan, zu Hause sein werden. Das ist unser Erbe. Aber Gott hat auch ein Erbe. Und uns sollen die Augen dafür aufgehen, was für ein Erbe er hat. Und was ist das für ein Erbe? Das sind wir. Er erbt uns. Wir werden eines Tages nach Hause kommen. Wir sind seine Kinder. Wir sind ein Land, das er gern bei sich haben möchte. Jetzt sind wir noch unterwegs. Wir schreiben es ihm zu, dass wir wertvoll sind, dass er uns schätzt. Das hat er so gemacht. Und er hat es so gemacht, dass er jetzt Freude an uns haben darf. Und uns sollen die Augen dafür aufgehen, wie sehr Gott seine Gemeinde zu schätzen weiß. Und wenn wir das wissen, dann bedeutet das etwas für uns im Alltag. Kinder, die wissen, dass sie geschätzt und geliebt sind, die gehen ganz anders zur Schule, die kommen ganz anders nach Hause, die verrichten ihre Aufgaben zu Hause und in der Schule und sonst wo ganz anders. Sie sind gelassen, sie sind geborgen, sie wissen, sie sind geschätzt. Und wir sollen wissen, wie sehr Gott uns schätzt. Er hat ja sein Leben für uns gegeben in seinem Sohn. Seinen Geliebten hat er hergegeben. Er hat uns geschätzt, erwählt, kostbar gemacht. Dass er an uns Freude hat, das soll uns Freude bereiten. Und das Dritte, und dabei bleibt er etwas länger stehen, da spricht er von der Kraft. Wie überwältigend groß diese Kraft ist. Die Christen in Ephesus, die hatten es nicht einfach. Die waren konfrontiert an allen Seiten mit Götzendienst, mit ausschweifendem Leben, mit Kaiserkult und was noch. Aber jetzt öffnet Paulus ihnen die Augen für die große Kraft, die da ist für sie im alltäglichen Leben. Diese Kraft ist da. Sie braucht nicht erst erbeten zu werden. Gott ist schon da. Er ist schon stark. Er ist schon am Werk. Paulus betet, dass die Augen dafür aufgehen, nicht, dass wir Kraft bekommen. Er betet, dass uns die Augen aufgehen, uns, die wir Vertrauende sind. Nicht nur gläubig gewordene. Wenn Paulus hier von Gläubigen spricht, dann heißt das Glaubenden, solche, die heute fortdauernd dem Herrn unser Vertrauen schenken. Und solchen Leuten, die sich ganz auf den Herrn verlassen, denen tut der Herr gern die Augen auf für die Kraft Gottes, die da ist. Jesus eröffnet dem Paulus, der in große Not kam, und den Herrn bat, dass er ihm diese Not wegnehme. Das hat Jesus nicht getan. Er hat dieses Gebet nicht erhört, sondern er teilt ihm mit: Meine Kraft reicht dir aus. Vielleicht wollen Sie mich korrigieren und sagen, er spricht von Gnade. Meine Gnade reicht dir aus. Das stimmt. Das ist das Wort, das er gebraucht. Aber anschließend sagt er, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Gnade ist dort Kraft. Gnade kann verschiedene Formen annehmen. Sie ist der Ausdruck der Liebe unseres Herrn. Gnade ist eine Ausdrucksform der Liebe. Und sie kann verschiedene Formen annehmen oder verschiedene Inhalte haben, je nach unserem Bedürfnis. Wir brauchen Gnade für so ziemlich alles im Leben. Wenn wir als Sünder zu ihm kommen, dann brauchen wir Vergebung. Und wir sagen, wir sind begnadigt worden, wir haben Gnade gefunden. Die Gnade hat uns gefunden. Ja, die Vergebung, die vergebende Gnade, Wenn wir in der Qualität eines Sünders kommen, dann gibt Gott seine Gnade als Vergebung. Wenn wir schwach sind, dann brauchen wir nicht Vergebung, dann brauchen wir Kraft. Die Vergebung haben wir, aber wir sind vielleicht immer noch schwach. Aber Gott hat Aufgaben für uns. Und er weiß, dass wir schwach sind. Von zu Hause aus ist das so, das ist unser Wesen. Aber die Aufgaben, die er für uns hat, dafür liefert er die Kraft und er ist diese Kraft. Und dafür sollen uns die Augen aufgehen. Nachdem Paulus das Wort von Jesus vernommen hat, es genügt dir meine Gnade, denn meine Kraft ist an der Stelle der Schwachheit vollkommen. Nachdem er das vernommen hat, sagt er sich, dann will ich mich freuen. Denn dann wohnt die Kraft Gottes über mir und um mich her. Wir müssen beides sagen. Früher haben wir viel in Zelten gedient. Man hatte Zeltmissionen, Zeltevangelisationen. Und wir luden Leute ein ins Zelt und verkündeten dort das Evangelium. Und wir sagten, wir haben eine Evangelisation im Zelt, so sagt man das Deutsch. In jener Zeit, das war in den 50er Jahren, hatten wir auch viele Evangelisationen im Elsass oder Lotharingen. Dort sprach man damals noch Deutsch. Wir wurden übersetzt, wenn wir dort gesprochen haben, aber ich habe dann Deutsch gepredigt und hatte dann einen Übersetzer neben mir. In der Bekanntmachung, auf den Zetteln, las man dort, in zwei Sprachen natürlich, aber auf Deutsch hieß es Zeltevangelisation unter dem Zelt. Stimmt auch. So drückt man sich im Französischen aus. Unter dem Zelt. Das Zelt ist ja über einen und um einen. Und dieses Wort gebraucht Jesus oder Paulus. Seine Kraft zeltet über mir, um mich her, umgibt mich. Und das ist Tatsache, das ist Situation, die da ist. Und Paulus sagt, uns sollen die Augen dafür aufgehen, was um uns her ist. Wie Gott einmal dem Gehilfen von Elisa die Augen auftat für die himmlischen Soldaten, die dort die Stadt Dothan umgaben und sie bewahrten vor den syrischen Truppen. Die waren immer da. Die haben Elisa und seinen Gehilfen begleitet. Und diese Kraft begleitet uns Tag für Tag. Sie ist da und wir dürfen uns auf sie verlassen. Für alle Aufgaben, die der Herr für uns hat, hat er genügend Kraft. Wie oft gehen wir an unsere Arbeit und wir fühlen uns wirklich matt und schwach. Das ist aber nicht ein Beweis dafür, dass wir Kraft mangeln. In Jesaja Kapitel 40 lesen wir, dass die, die auf den Herrn harren, die fahren auf mit Flügeln wie Adler, die laufen und dann das Letzte, sie machen weiter. So nach dem Grundtext. Sie machen weiter. Es mag langsam sein, aber der Herr gibt die nötige Kraft. Was wir spüren, was wir empfinden, ist nicht maßgebend. Ich tue meine Aufgabe, wie schwach es auch sein mag. Manchmal stottere ich, bin hilflos, verspreche mich. Ich verlasse mich auf den Herrn. Er soll mit der Botschaft tun, was er will. Und er möge ausrichten, wozu er die Botschaft gab. Ich will, so bete ich vorher, Herr, ich bitte, dass du mir Gnade gibst, eine fließende Rede zu halten. Das ist leichter für die Zuhörer. Sie wollen nicht immer unsicher sein, ja, was kommt jetzt? Aber manchmal lässt der Herr uns blamieren. Und dann sage ich dem Herrn, gut, wenn das dein Wille ist, dann soll es so sein. Nicht meine Vorstellungen, sondern seine Vorstellungen. Nicht unsere Empfindungen über Kraft, sondern seine Tatsachen. Gott ist schon am Werk. Das sollen wir einfach wissen. Er ist doch hier am Werk. Und wir wollen das glauben. Und wir wollen damit rechnen. Und wir wollen geöffnete Augen dafür bekommen. Er kann in meinem Leben wirken, er kann im Leben meiner Ehe wirken, er kann im Leben meiner Familie wirken, er kann in meiner Umgebung wirken, er kann in unserer Gemeinde wirken. Er vermag zu wirken, er vermag zu tun, überaus mehr, als wir zu bitten oder uns verstehen oder uns vorstellen können. Epheser Kapitel 3. Paulus betet, dass den Christen die Augen aufgehen. Für das, was der Herr Jesus an ihnen hat, für die Zukunft, die auf sie wartet und für die große Kraft, die jetzt für sie zur Verfügung steht. Paulus ist noch nicht zu Ende. Er beschreibt jetzt diese Kraft, wie sie geoffenbart wurde im Leben unseres Herrn. Davon wollen wir mehr morgen Abend sprechen. Jetzt wollen wir abbrechen. Wir sind im Himmlischen gewesen. Wir wollen zu unserem himmlischen Vater beten. Vielleicht sind einige da, die auf sein Wort antworten möchten, mit Dank oder Flehen. Seien wir so frei und äußern wir unseren Dank oder unsere Bitten. Wir stehen auf dazu.